is that dark?
Der erste Daniel. Daniel 9, Vers. Ich such's gerade, ich bin viel zu weit vorne. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, der Herr kommt. So, Daniel 9, Vers 20, ja, genau. Also, wenn das wahr ist, was die meisten Christen, also was viele Christen glauben, dann ist das unsere letzte Predigt hier auf dieser Welt. Als nächstes hören wir Jesus live. So, von daher haltet noch aus, bald kommt ein besserer Prediger. Na, mal gucken. Geht natürlich auch um das Thema, ne? Lasst uns lesen, ja, Vers 20. Während ich noch redete und betete, nur als Erinnerung, du warst ja nicht da und so, letzte Woche haben wir gesehen, das Kapitel fängt an, dass Daniel in Sack und Asche ist, fastend, im Gebet, vor Gott sucht und fragt und stellvertretend für das ganze Volk Israel Sünde tut und Buße tut, auch für die, die schon gestorben sind, für die Väter, so wie Jesus das getan hat und tut. So ein, der ist vor seinem Gott und der, es fängt so an, dass er sagt, und ich erinnerte mich, dass wir nur 70 Jahre in Gefangenschaft sein sollen, laut den Propheten. Ne? So ein, und er rechnet da so nach und sagt halt so, oh, das ist jetzt bald. So ein, das müsste jetzt bald vorbei sein. Und Gott führt uns, kommt und rettet uns und führt uns zurück und baut seinen Tempel wieder auf und sein Volk. Ne? So ein, und dieses wartende Herz ist, denke ich, oder bin ich überzeugt, so ein, einfach gerade, dass der Heilige Geist da einfach drauf ist. So ein, ne? Und ihm so eine Schwere gibt und so eine Last, weil ein Mensch an sich hat nicht so viel Liebe. Vielleicht manchmal, aber Daniel hat das sein ganzes Leben hinweg und wir sehen, was für ein Herz er hat für Gott und so. Und du siehst einfach, Gottes Geist redet durch ihn und Gott hat sein ganzes Leben, jede einzelne Stellung und auf was auch immer, alles positioniert so, dass Daniel eine Leuchte ist für sein Wort. Ein Licht in der Dunkelheit, ein Sprachrohr Gottes. Und das ist nicht nur Daniels Verdienst. Ne? Daniel hat ein treues Herz und ein ungeteiltes Herz Gott gegenüber. Das ist alles, was Daniel hat. Ne? Den Rest hat er von Gott bekommen. Seine Klugheit und sein Verständnis in Gottes Wort und seine Begierden überhaupt, in Gottes Wort zu studieren und drüber nachzusinnen. Ne? Und so weiter und so fort. Und Daniel ist jetzt hier und der ist echt beschwert. So wie viele Christen gerade heutzutage vor dem 23. September sind, ne? Die wirklich ernsthaft erwarten, Jesus kommt an dem Tag. Und die glauben das ganz fest. Ich glaube das nicht. Ich hoffe es. Ich habe eine sehr starke Hoffnung, dass Jesus wirklich jetzt am Sonntag kommt. Das wäre der Hammer. Ne? Ich meine, die Zeichen waren heute noch nie so deutlich, dass Jesus bald kommen muss und dass das jederzeit passieren kann, dass wir entrückt werden und die 7 Jahre, diese letzte Jahrwoche beginnt, ne? Und die Trübsalzeit. Und ich fände es toll. Ja. Und auch wenn ich nicht glaube, weil wir fahren dort und ich fahren am Sonntag zum Beispiel nach Dresden zu Höfner und gucken uns eine Couch an. Die ist da runtergesenkt und gerade sehr ein Angebot, weil unsere stinkt und ist einfach zu alt und kaputt. Würde ich wirklich glauben, dass Jesus am Sonntag kommt, dann würde ich nicht nach Höfner fahren. Da würde ich mir die Fahrt sparen und vielleicht nochmal zum See fahren oder so oder ans Meer. So, nochmal Schiss sagen, ne? Oder natürlich ganz fromm, ich würde alle die Bekannten besuchen und erreichen und anrufen und WhatsApp schreiben, obwohl das habe ich schon überlegt, ob ich das mache. Aber na, mal gucken, ich bin noch am Beten. Ob es auch wirklich dran ist. Schlecht wäre es nicht. Einfach nur mal zu sagen, hey, ich bin bald weg vielleicht. So, wenn es so ist, denk dran, du hast noch 7 Jahre Zeit, dich für Jesus zu entscheiden. Ne? Beeil dich. So. Und Dorit muss noch aufräumen. Genau, schreibe ich dann dazu.
Du kannst dabei bekommen. Du kannst dabei wenn wir
Aber so gerade so in der Woche jetzt und je näher der Sonnabend drückt, desto beschwert das auch mein Herz und ich mich bringt es einfach ins Gebet und zum Nachgrübeln. Ich bin da euphorisch drinne gerade so, weil man schon die Kosten überschlägt so, ne, und überlegt so, okay, was wäre jetzt noch dran, wo man zu Gott kommt und einfach geistlich ihn einfach sucht so. Mehr und mehr. Ne? Und bei Daniel war es relativ genau. Er hat gesagt, 70 Jahre. Ne? Wir wissen es nicht genau. Wir können nur Zeichen beobachten und sagen, ja, es könnte oder könnte nicht. Kann auch noch dauern. Ne? Am 23. jetzt zu den bestimmten Konstellationen, die nur alle 6000 Jahre oder so da ist, so kann auch sein, dass der Antichrist da geboren wird. Wer weiß es? Ne? Es kann auch sein, dass irgendwas anderes Kleines passiert, so dass wir überhaupt nicht mitkriegen. So was auch immer. Vielleicht passiert doch gar nichts, ne? Aber das glaube ich nicht. Ich glaube schon, das ist was Besonderes. Aber es tut gut, sein Leben nicht zu verschwenden, sondern zu gucken, so die Zeit ist kurz und auch der Moment, wo Gott schweigt, so wie hier die 70 Jahre, die haben irgendwann ein Ende. Irgendwann gibt's Action. Irgendwann ist Alltag anders, ne? Und Daniel ist aber hier gebrochen und betet und tut Fürbitte für das Volk so und sagt, vergib uns, Herr. Ich weiß, bald ist es soweit und wir kommen raus aus dieser Welt, aus dieser heidnischen Welt so und dürfen wir dann Nationen Gottes sein und vergib uns unsere Schuld, weil er sieht Israeliten so und er sieht das Herz, dass es immer noch so ist wie damals so. Ne? Du kannst es mehrmals sehen, dass auch Israel sich beugt vor dieser Statue, die Nebukadnezar aufbeugt, ne? Oder schweigt. Wenn es ums Gebet geht und so weiter und so fort. Da ist ein geistlicher Kampf drinne. Und du siehst nur ein paar Männer Gottes, von denen zumindest geredet wird, so wie David oder die drei aus dem Feuerofen oder Esther und Mordechai, das ist die gleiche Zeit. Oder Nehemia, der ist auch mit dabei und Esra und all diese Männer Gottes, Malachi und die ganzen kleinen Propheten, die noch kommen, die sind alle in der Zeit. Und Gott ist da und Gott ist am Wirken und trotzdem allgemein ist er dort sehr ruhig. Und er sieht die Menschen, er sagt, Gott, vergib uns bring uns nach Hause. Sei nicht mehr zornig und wütend, sondern lass diese Schmach jetzt von uns gehen, denn ja, wir sind Sünder und wir sind schuldig. Jesus hat das auch gesagt. Er hat ein paar Beispiele gebracht. Der eine liegt im Bett, der andere ist weg so oder auf dem Feld. Ne? Einer ist auf dem Feld so oder zwei sind auf dem Feld. Einer pf, weg, der andere steht noch da so und wird nicht entrückt, bevor das Gericht der Welt kommt und zwar weltweit über die ganze Erde. Und dann sagt er weiter: Betet dafür, dass ihr würdig befunden werdet, nicht in dieser Zeit zu sein. Und das tue ich heute sehr intensiv irgendwie. Und zu beten, Herr, bitte halt mich für würdig, dass ich mit entrückt werden darf. Das ist mein schlimmster Albtraum. Ich habe einmal diesen komischen Film gesehen hier auf Englisch, Resurrection, nee, wie heißt er? Left Behind. Ne? Ja, und fast die ganze Gemeinde ist entrückt, außer der Pastor. Im Gottesdienst, so, ne, das wäre Albtraum, wir wissen so, was uns würdig macht, Erlösung zu finden und würdig zu sein, überhaupt so dieses ewige Leben in Empfang zu nehmen, diese Freiheit und diese Arche, wenn du es so willst, dort reinzukommen, das ist Christus. Aber doch sagt Christus auch, da sind viele Christus und da sind noch viele, die mich Herr, Herr nennen und Wunder tun, aber ich kenne die nicht. Da sind noch viele faule Knechte dabei, viele, die ein ungesundes Leben haben mit ihm, viele, die den Namen tragen, so wie 1. Johannes das mehrmals beschreibt und Petrus, 1. und 2. und 3. Petrus, nee, 1. und 2. Petrus, ne, wo halt sagt so, ja, aber die sind nicht von uns, die sind nicht errettet, die kennen Jesus nicht und Gott nicht. Deswegen halte ich mich momentan, weit die Zeit naht zum Wochenende, prüfe ich meinen Glauben selbst nochmal, und das ist gesund. So, weil ich weiß, wo meine Schwächen sind und ich will für würdig befunden werden. Ich mache mir jetzt keine Sorgen oder so, aber trotzdem ist es mir ein Anliegen und es reinigt. Reinigt nicht nur meine Seele, mein Herz, sondern auch meine Gedanken. So, ja. Es tut gut. Diese Schwere hier, die Daniel hier tragen muss, habe ich nicht. Da faste 3 Wochen. Bete 3 Wochen zu Gott. Ist so geschwächt dann, dass er sich überhaupt nicht mehr aufheben kann. So, wenn man noch lesen heute. Wenn ich jetzt nicht noch eine längere Einleitung mache. Das liegt ihm echt richtig auf dem Magen. Dass sein Volk würdig erachtet wird, um nach Israel zu kommen und wieder Israel zu werden. Lass uns dafür beten, dass unsere Brüder und Schwestern durchhalten. Denn dieser Kampf ist wirklich schlimm. Ich habe mich letztens mit meinem Pastor getroffen, jetzt die Woche, am Dienstag. Und er kam zu mir, das, was wir ab und zu als Gespräch hatten, so, was auch du öfters gesagt hast, ist es einfach, weil Jesus bald kommt und die Sünde, das Maß fast voll ist, dass man so müde ist und so betet und betet und nach Geistesgaben oder was auch immer, nach Gottes Stimme, aber es ist so ruhig und es ist einfach ermüdend und es ist einfach nur ein Kampf, ne? Oder ist es mein Herz, dass ich einfach zu alt geworden bin im Glauben und zu kalt?
Stimmt, und hat beschrieben, und wie soll das, wenn es nicht so wäre, dass es gut so wäre, niemand wurde gerettet.
Genau. Ne? Und ich habe ihm auch gesagt, das erbaut mich total, dass du gerade die Frage stellst. So, weil ich fühle mich genauso. Ne? Und so ist es auch weltweit. Gott schweigt in vielen Bereichen, ne? Und Vertrüge und die Wunder lassen nach. Und das, was wir oft sehen an Gottes Größe und Kraft in der Welt, da frage ich mich, ob das wirklich von Gott ist oder eher dämonisch. Aber das ist nicht schlimm, weil genau so ist die Zeit doch hier. Aber am Ende dann wird Gott wieder lauter. Ne? Also lasst uns lesen. Während ich noch redete und betete und meine Sünde, also Daniel war auch ein Sünder und hat auch für sich Buße getan, nicht nur für andere, und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes, vor dem Herrn, meinen Gott, brachte. Ja, während ich noch redete und betete, da rührte mich der Mann Gabriel an. Ne, das ist dieser Engel. Ja, und? Ja, ich habe das auch schon gehört, es gibt nur männliche Engel. Was ich auch nicht glaube, weil die Engel, das Erste, was wir machen, wenn sie auf die Erde kommen, ist mit den Frauen zu poppen. Das heißt, die haben einen Sexualtrieb. Das heißt für mich so, die müssen auch Frauen da oben haben, nur die Männer gehen in die Front und dienen. Keine Ahnung, ist eine Theologie, die nicht feststeht. Ne? Aber ich glaube auch, es gibt weibliche Engel. Aber wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Ne? Ansonsten hätten sie diesen Trieb nicht, sich zu vermehren. Während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war, um die Zeit des Abendopfers. Er kommt hier demütig vor Gott. Das ist die erste Grundlage dafür, dass Gott ihn jetzt stärken kann. Wir werden sehen, es gibt mehrere Phasen der Stärkung von Daniel. Jetzt ist er vor Gott gekommen, und zwar 3 Wochen lang, und hat ihn intensiv gesucht und gefragt, also ein heiliges Fasten. Ne? Und sich selbst opfern, um Gott zu suchen, um Gott zu hören. Und das hat ihn alle Kraft gekostet, und ich kenne das. Ich habe das so oft gehört, aber für mich macht es überhaupt keinen Sinn, weil ich erlebe meistens genau das Gegenteil, so von Christen so, und du musst, vielleicht habe ich es auch schon selber eine Predigt gesagt, weiß ich nicht. Es gibt ja so Theologien, die hat man einfach drin, so Doktrinen, ne? Und denkt nicht drüber nach. Aber heute musste ich halt hier drüber nachdenken. Mich macht Beten müde. Es macht, wenn ich Gott wirklich intensiv suche und Fürbitte tue für andere im Gebet, was ich viel tue, weil ich Pastor bin und das tun muss, Und dann habe ich Kämpfe. Und je länger ich faste oder bete und kämpfe, desto müder werde ich. Also ich komme meistens nicht gestärkt aus dem Gebet raus oder aus meiner ruhigen, stillen Zeit, sondern geschwächt. Ich halte es auch nicht für falsch. Manchmal ist es so, ich komme ins Gebet und komme gestärkt raus und voller Freude oder so, ne? Und dann habe ich ein Lächeln auf einmal und Kraft. Aber die meiste Zeit, wenn ich intensiv gerade für andere auch bete, dann bin ich danach echt fertig, so wie nach der Predigt. Ich bin danach echt total ausgesaugt. Und so geht's Daniel, er ist erschöpft. Was bei ihm klar ist, nach 3 Wochen hungern, ne? Und er unterwies mich und er redete mit mir und er sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lernen. Als du anfingst zu beten, da erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. Oh, das ist wie Butter, oder? Das will ich auch hören von Gabriel. Der kann auch ruhig mal zu mir kommen und sagen so: Hey Stefan, ich habe dich beten hören, musst du sofort kommen. Du bist ein vielgeliebter Mann. Aber weißt du, was so schön ist? Das bin ich. So, das sind wir alle. Vielgeliebte Frauen und Männer Gottes. Danke unseres Jesus. Wenn dein Herz umgeteilt ist mit Gott und du ihn wirklich suchst, nach ihm fragst, so, dann bist du vielgeliebt. Wenn du aber ein Leben führst in Sünde und deinen Lebensstil nicht der Bibel anpasst, sondern die Bibel deinen Lebensstil, deine Theologie deinen Lebensstil anpasst, wenn du weder kalt noch warm bist, sondern es dir eigentlich egal ist, was Gott wirklich glaubt und du einfach alles mit reinnimmst, dann kannst du wissen, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist, nicht auf diesen einen Weg. Ne? Auch wenn du jemand bist, den es tangiert, was Gott denkt, und dem, der liebt, wer Gott ist, der so sein möchte, mehr und mehr wie Gott, und traurig ist und beschämt ist darüber, nicht so laufen zu können, wie man es gerne will, ne? Aber sich festhält an Christus und an seiner Gnade, dann bist du ein viel geliebtes Kind Gottes. Und dann hast du deinen Engel, der auch bei dir ist. Wir werden heute ein bisschen Engeltheologie sehen. Auch ein paar Sachen, die mir ganz neu waren, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe und die immer überlesen habe. Aber ich werde jetzt auch nicht da so eine große Theologie draus machen. Aber schön interessant. Also heute kommen 2 Engel unter Jesus. Du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Das sind Jahrwochen, also eine Woche sind 7 Jahre. Ja. Sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünde abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, unseren Jesus. Und Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Ja. Wir werden versiegelt, unser Herz. Wir bekommen Gottes Wort und die Wahrsagung und die Weissagung. Wir werden zum Allerheiligsten. Wir werden gesalbt. Und er sagt jetzt noch 70 Jahrwochen, Daniel, und dann kommt der Messias. Das ist krass. Weil Daniel sitzt hier und betet für diese 70 Jahre und dann kommst du, dass er endlich die kleine Stadt wieder aufbaut, Jerusalem mit dem aus Menschenhand gemachten Tempel und dem menschengemachten Gottesdienst und bla mit der Schwachheit der Menschen. Und hier kommt der Geist jetzt und gibt eine Antwort auf sein Gebet und sagt so: Daniel, ich gebe dir noch was Größeres. Und zwar auf den Tag genau. Die Ankunft des Messias. Und die Zeit danach. Und wir werden heute sehen, dass der hier wirklich super präzise ist. So wisse und verstehe. Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung, das haben wir gesehen, ne, der Erlass von Artasasta zum Wiederaufbau Jerusalems, bis zum Gesalbten, dem Fürsten, unserem Christus, unserem Retter, Messias, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Also einmal 7 Wochen und einmal 62 Wochen und dann bleibt noch eine Woche übrig, die er gerade noch nicht erwähnt hat. Er fängt mit 7 Wochen an und diese 7 Wochen, das ist echt heftig, von diesem Erlass von Artasasta haben wir gelesen, war 445 vor Christus. Steht in Nehemia 2, so bis zum Ende von Malachi, dem letzten kleinen Propheten. Das waren genau 49 Jahre. 49 Jahre sind 7 Wochen. Nee, doch. Nee, 70 Wochen. Ne? 70 Jahre Wochen. Zum Nee, 70 Wochen, eine Woche hat 7 Jahre. Dann kommt man auf, bei 7 Wochen, Entschuldigung, nicht 70 Wochen. 7 Wochen sind 49 Jahre. Zum, ne? Also die Zeit hier, in der wir uns bewegen, was danach passiert, die ganzen kleinen Propheten, habe ich gar nicht gewusst, aber das passiert alles innerhalb von 49 Jahren. Ne? Und dann schweigt Gott. Und zwar 62 Wochen lang. Naja, nicht ganz. Jesus war da 30, als er, oder 33, als er gekreuzigt wurde. Ne? So kannst du noch 33 Jahre abbrechen, aber sag mal so, 462 Wochen sind 434 Jahre. Ne? Also 400 Jahre ist Gott stumm. Kein Prophet. Keine Wunder oder sonst irgendwas. Die Priester haben niemals gesehen, dass irgendein Aussätziger geheilt wurde oder irgendwas. Es war 400 Jahre nur Religion. Nur das Volk Gottes, das versucht hat, zu überleben. So ein und du kannst es auch jetzt sehen. Auch jetzt hat Gott Prophezeiungen gegeben und hat gesagt, so ein und dann kommt eine neue Zeit. So ein und eine andere Zeit. Und dann mache ich was anderes. Bei uns wäre es jetzt die eine Woche, die noch fehlt. 7 Jahre Gericht über die Welt. So ein nur, dass Gott dank Jesus echt laut ist. Aber auch hier sehe ich so am Ende, Gott wird ruhiger. Und das, denke ich, dient zur Läuterung. So, weil nur so würde Gott weiter wie in der Apostelgeschichte Wunder tun und so krasse Sachen machen und so laut sein und Prophetien geben und dies und jenes und so weiter und Massenerweckung da und da und da. Würde das vor der Trübsal machen, die meisten Leute würden da in der Gemeinde bleiben. Ne? Aber da Gott ruhig ist und nichts sagt und eine Religion daraus entsteht, ne, eine Art religiöses Getue, werden die Menschen auch freier und liberaler und es kommt mehr dazu und es gibt eine Läuterung zwischen Leuten, die glauben, obwohl sie nichts sehen, und Leute, die schon glauben, aber auch nicht sehen wollen oder nie sehen werden. Ne? Es war heutzutage, und da bin ich überzeugt, es ist heute schwerer zu glauben, als es jemals war. Weil ich muss glauben, obwohl sich Gott nicht beweist, dass er lebendig ist. Und ich krieg von allen möglichen Strömen so, na zeig doch dein Gott so, na wo ist denn dein Gott? So eine schöne Geschichte. Ne? Und ich kann Gott auch nicht beweisen. Aber ich muss ihn auch nicht beweisen. Ich soll glauben und ich soll in der Liebe wachsen. Egal, was das Umfeld sagt. Warum? Weil ich einen Heiligen Geist habe und sein Wort. Aber es ist schwer festzuhalten, gerade dann, wenn Gott schweigt. Gerade dann, wenn die ganze Dunkelheit immer dunkler wird und mich mit einnimmt, mein Umfeld und meine Gedanken und mein Alltag. So schwer da zu sitzen und trotzdem Licht zu sein. Genauso schwer, wie es hier ist, wenn jemand depressiv ist und über ein Jahr depressiv ist, bei jeder Begegnung, und du aber immer versuchst zu ermuntern und zu erbauen und fröhlich zu sein und Frische und Licht reinzubringen, aber irgendwann ist die Seele einfach müde. Ne? Und dann passiert entweder ein Wunder oder Gott schenkt Gnade oder so, oder man wird mit depressiv. Ne? So ein aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Also komme ich zu meinem Gott und sage, stärke mich, ich schaffe das nicht. Und ganz ehrlich, die Menschen in meinem Umfeld sind mir zu viel. So. Ich meine es echt ernst, dass ich mir eine einsame Insel wünsche mit meiner Frau und den Kindern. Die kriegen eine Nachbarinsel und ein Boot. Also ich habe das Boot und komme dann mal zu Besuch. So. Aber so. Ansonsten so einfach nur ein paar Schafe. Die machen mal, fressen ihr Gras. Dann sage ich, komm Gustav und dann los Dimitri. So, dann kommen sie. Ja. anderes Gespräch, das ich mit dem Pastor hatte, was ihn gerade sehr bewegt, ist halt gerade das Thema Homosexualität gerade. Ne? Und da war eine Perspektive, von der habe ich das noch nicht so betrachtet. Das ist die erste Zeit, wo ich habe gesagt halt so, naja, das war ja schon immer da. Ne? Das ist ja nichts Neues und nicht modern im Grunde, so weil in jedem Zeitalter, in jeder Kultur war das irgendwann an dem Punkt, wo es normal war und doch öffentlich betrieben wurde. Ne? Guck dir mal die Griechen an, die Perversen oder die Römer. So, ne? Von daher, es ist jetzt nicht wirklich was Modernes. Ne? Auch die Emanzipation kam öfters. Ne? So in den 20er Jahren zum Beispiel war das ziemlich krass. So und so weiter. Jetzt gucken wir gerade eine coole Serie. So ja, war wie heute. Aber was neu ist und was noch nie da war und was auch so ein Zeichen ist für die letzten Tage, dass Christen das gutheißen. Das war durch alle Generationen von Christen her nicht okay, weil die Bibel sagt, nein, das ist nicht. Ich rede jetzt nicht von Christen, die den Namen Christus tragen, aber nicht in ihm, sondern ich rede von Christen. Ja. So von den großen Versammlungen. So. Und heutzutage ist alles irgendwie. Alles geduldet und ist krank. Aber lesen wir weiter. Vers 24, 70 Wochen bestimmt. Vers 25 am Ende. Bis zum Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Ja, und das war so. Bis Maleachi waren die 7 Wochen hier um, die 49 Jahre. Und dann waren 434 Tage. Jahre vergangen bis zum Einzug in Jerusalem am 9. Nisan 30 nach Christus. So. Ne, durch andere Propheten und so war klar, dass er zum Passah kommt und so weiter und so fort. Ist jetzt auch egal, aber so Gott ist so exakt. Und eigentlich schockierend, dass die Juden damals nicht dann. Eigentlich hätten gerade die religiösen Führer, die Schriftgelehrten und so weiter und die Pharisäer, die ja auf den Messias gewartet haben, es gab überhaupt keinen Zweifel daran, das muss der Messias halt sein. Aber sie haben halt bewusst gesagt, so, aber dich wollen wir nicht als Messias. So. Ja. Ist auch so ein Zeichen der Endzeit. So. Ja, wir warten auf Christus, wir wollen Christus und ja, das ist eine gute Nachricht, so, aber den Christus wollen wir nicht, weil der verändert mein Leben. Und ich will nicht, dass jemand in mein Leben reinspricht. Ich will einen Gott haben, ich glaube an einen Gott so, und ich glaube an Ewigkeiten und was auch immer. So, aber ich will keinen Gott haben, der irgendwie die Meinung hat, so zu bestimmen, was ich tue und was nicht und was richtig und falsch ist. So. Ja. Und das ist dieser Schein von Gottesfurcht, aber seine Kraft verleugnen. Ja. So bist du nun. Und 62 Wochen Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und es war auch so, bis Jesus kam, so, bis jetzt, Israel hat nur Kämpfe und Kriege und hatte keine Zeit für Frieden und Ruhe. Und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber, samt dem Heiligtum, wird das Volk der zukünftigen Fürsten zerstören. Auch krass, ne? Haben wir gesehen, dieses, wiederaufgebaute Römische Reich, ne? So, das aus dem Römischen Reich ist, wo noch ein Teil von Rom drin ist, in der Kultur, in der wir leben, so, wird den Messias umbringen. So, und den Tempel zerstören, ne, die Römer. Und sie geht unter in überströmender Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Auch da wissen wir, Israel wird nicht zum Frieden kommen, bis der Antichrist auftaucht. Weil dann haben sie 3,5 Jahre Frieden. Sondern er kommt als Freund Israel. So, und erhebt Israel. Aber nach den 3,5 Jahren zeigt er sein wahres Gesicht, dass er Israel zerstören will. Jedenfalls ist Israel, das Zion genannt wird, das sich für Gott und den Messias entscheidet, Christus. Und dann gibt es Krieg und Blut und Verfolgung und Tod. So. Und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Ne, das mit Israel. Und in der Mitte der Woche, das sind die ersten 3,5 Jahre sind rum, wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Flügel wird er ein Gräuel der Verwüstung aufstellen. Da haben wir gesehen, der baut seinen eigenen Thron in den Tempel, ins Allerheiligste und setzt sich drauf und sagt, betet an. Wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Nämlich eine halbe Woche später, also 3,5 Jahre später. So heftig. Aber was ist jetzt mit der Zwischenzeit zwischen diesen 70, zwischen diesen 69 Wochen und dieser eine Woche? Ja. Das ist die Zeit, wo Gott bitte schweigt. Nicht zu uns Heiden, weil bei uns ist er laut und klar, aber zu Israel. Jesus wurde gekreuzigt und Gott hatte ab dem Moment an geschwiegen. Der Vorhang war zerrissen. Der Tempel war entweiht, und Gott war ruhig. Das jetzt schon über so viele tausend Jahre. Aber es ist die Zeit der Gnade, nämlich für uns. Eine Zeit, die uns Heiden, den anderen Rest der Menschheit geschenkt wird, um errettet zu werden. Auch um Israel immer wieder zu zeigen, dass Gott sein Volk segnet, weil niemand kriegt es klein, obwohl es so ein kleines Volk ist. Und selbst wenn Israel komplett vertrieben ist in alle Welt, Gott bringt sie einfach wieder zurück und macht sie zu einer Nation erneut. Gott verlässt sein Volk nicht, weil er hat einen Segen gesprochen in seinem Versprechen. Aber trotzdem unaufhörlich Bedrängung und Krieg, bis sie endlich zum Frieden kommen, nämlich zu ihrem Christus, zu ihrer letzten Sabbatruhe. Gottes Hammer. Und jetzt geht's schnell, hoffe ich. In dem dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, 2 Jahre sind vorbei, wurde dem Daniel, der Belsasar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und er bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kam nicht über meine Lippen, auch salbte ich mich nicht. Weiß nicht, ob das heißt, dass es so gestunken hat oder ob das eine Heiligung ist. Habe jetzt nicht nachgeschlagen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Also er steht wieder bewusst gedemütigt vor Gott. Er steht suchend vor Gott. Er ist fragend vor Gott. Und er steht bewusst vor Gott. Und das ist ein Fasten, das Gott wohlgefällig ist und wo man wirklich gute Frucht bringt. Das ist das Fasten, von dem Paulus redet. Oder Petrus oder Johannes. Das Fasten, das Jesus getan hat. Es ist ein bewusstes Zusammensein mit Gott. Es ist nicht, um seinen Körper zu reinigen oder um abzunehmen oder um sich besser zu fühlen oder zu verstehen, wie die Kinder in Afrika ohne Schokolade leben. Keine Ahnung. Oder bei Ostern ist und Fastenzeit und das alle so machen. So ein Fasten bedeutet, dass man wirklich bewusst Gott sucht. Und das tut weh. Ja. Und es kostet einiges. Aber trotzdem kommt man aus dieser Zeit raus und es war wie Zucker. Und zwar berauschend wie Wein. Und zwar sättigend wie leckeres Essen, wie Brot. Du kommst raus, vielleicht matt und müde, aber trotzdem hast du deine Antworten bekommen. Und ich höre das oft so, und ja, Gott redet nicht zu mir, oder Gott, ich finde keine Antworten, oder ich weiß nicht, was ich tue, aber ja, wenn man den Alltag so weiterführt, und dann einfach nur so ein schnippiges, ach ja, ich will doch eine Antwort, ich bin im Dunkeln, und dann zockt man weiter, oder arbeitet weiter, oder redet weiter, oder macht weiter, was erwartet man? Es gibt einfach Bereiche im Leben, wenn einem das wirklich wichtig ist, was Gott denkt, dann fordert Gott doch manchmal einfach, dass man was opfert, und dass man wirklich bewusst auf seinen Willen sucht, dass man still wird vor ihm und leise wird und ruhig, um zu hören, was er zu sagen hat. Und Gott lässt sich manchmal bewusst lange Zeit In dieser Stille und in diesem Warten, bis er redet. Das ist super wichtig. In der Zeit, ich habe ein Jahr lang für dort, habe sie weggebetet, ne, wisst ihr. Weil ich hatte so viel Beziehung, ich wollte nicht nochmal irgendwie Hals über Kopf in irgendwas reinrasen und im Endeffekt habe ich dann eine Frau für mein Leben an der Backe, weil ich jetzt Christ bin und ich sagen kann, wir reden nicht mehr, wir haben uns auseinandergelebt. Ne? Ich bin nicht mehr so unter Leidenschaft, so, also liebe ich dich nicht und tschüssen. Ne? Sondern ich bin jetzt von neuem geboren, das heißt, wenn ich einen Bund mit der Frau eingehe, dann heißt es tadam, mit gehangen, mit gefangen. Ne? Von daher kam ich vor Gott und habe gesagt, so Herr, du weißt nur, ob das gut ausgeht oder nicht. Ne? Weil wir sind beides Dickköpfe und ich wusste, es wird echt, siehst du, ich bin der Demütigere von uns beiden. So. Aber ne, ich wusste genau, ich will das nicht nochmal einfach irgendwie, ich will nicht mein Leben lang Menschen ertragen. Ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch machen kann nach Christus. Sich mit so einem Trottel oder mit so einer Trottelin halt ein Leben lang zu binden. Ja. Also war ich still und habe gebetet und gewartet. Und Gott hat ein Jahr gebraucht, mir eine Antwort zu geben. Ein Jahr? Ich meine, das hätte er auch schneller machen können. Das war, ging mir so auf den Zeiger. Also, das war einfach nur eine Zerreißprobe, ein Jahr zerrissen werden. Aber dadurch hat Gott mir so viele Sachen gelehrt und gezeigt, mich vorbereitet, nämlich beziehungsfähig zu werden. Und Gott hat eine krasse Antwort gegeben. Und wir waren oft in der Ehe, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Aber ich hatte dieses krasse Zeichen vom Himmel und wusste, aber es ist Gottes Wille. Und er hatte gesagt, er segnet. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich dieses Zeichen hatte, weil ich habe es gebraucht. Sonst wäre ich weggerannt wahrscheinlich, oder? Wer eine Antwort haben möchte, der muss auch bereit sein, ruhig zu werden. Und zwar auf die Zeit zu warten, die Gott dann hat. Und manchmal kann das heißen, dass man drei Wochen fastet. Und ich kenne das von mir. Ich habe einmal gefastet, weil ich gezwungen wurde. Mein Pastor kam auf die glorreiche Idee, wir machen ein Ältestentreffen irgendwo bei den Bergen und so. Und wir fasten die Zeit, um zu beten. Hat dann seine Liste mit den Namen von der Gemeinde und allem Möglichen. Und dann haben wir die Liste jeden Tag abgebetet. Neben der Pizzeria, habe ich auch schon mal erzählt. Ne? Und das war die Hölle. Vor allem, die hatten da keine Kanne. Also kam mein Pastor auf die glorreiche Idee, diese Kaffeekanne zu nehmen, um Wasser als Wasserkanne zu nutzen. Ne? Also haben wir die ganzen Tage aus dieser Kaffeekanne uns die Gläser voll gefüllt. Und es hat nur nach Kaffee geschmeckt. Und ich wollte Kaffee. Ne? Dann hatte ich zum Glück noch ein paar Bonbons, weil ich die damals immer einstecken hatte. Wie gesagt, ich habe mich überfressen, es hat einen Grund. Ich hatte eine ganze Tasche voll mit Süßigkeiten und habe die dann halt nebenbei immer gegessen, während die gebetet haben oder so. Ne? Oder wir gequatscht haben. Und dann habe ich lernen müssen, dass man das als Christ, der fastet, nicht tut. Ne? So nur ein Bonbon, aber naja, gut. Aber das war kein Fasten, das mich irgendwie zu einem Punkt gebracht hat, wo ich gesagt habe, ich habe Gott erlebt und es war eine herrliche und eine heilige Zeit, so weil ich nicht wirklich in dem Moment Gott gesucht habe, sondern ich habe nur dran gedacht, nicht zu essen. Und auf diese leckere Speise oder leckeren Trunk zu verzichten. Und diese blöde Pizzeria, immer dieser Duft so in der Nase zu haben. Noch nicht mal mit meinen Bonbons glücklich sein zu dürfen. Und dann immer irgendeine Liste abzubeten, aber einfach nur die Gebete, die wir haben, wo du immer sagst, fehlt Lobpreis und Dank. Ne? Ist nur bitten. Hast du recht? Aber das Beten hier ist was anderes, nämlich das, wo Kraft rauskommt. Es ist ein Mensch, der mit seiner Seele vor Gott kommt und ihm wirklich sucht und erwartet, dass er kommt. Und der ist hartnäckig. 3 Wochen. Mann, das will ich lernen. Vielleicht muss ich es nicht, wenn Jesus am Sonntag kommt. Gut, dann müssen wir gar nicht mehr fasten. Aber ich bin es wirklich leid, die Gebetszeit zu haben, wo ich rauskomme und enttäuscht bin. Weil ich überhaupt nicht Gott erwarte, sondern einfach nur bete und dann abschweife. Ja. Und dann komme ich irgendwie mal zurück und denke so, ah ja, ich bin ja eigentlich am Beten. Ja, wo war ich gerade? Ach so, und dann bete ich weiter und schweife schon wieder ab. So, ne? Und dann irgendwie gehe ich aus meiner Gebetszeit und denke so, naja, gut, da. Nächster Versuch kommt dann später. So, ja. Aber dadurch, dass dein Herz hier wirklich bewusst Gott sucht und bewusst nach Gott fragt und bewusst sich demütigt und selbst stirbt und verzichtet und bewusst vor Gott ist, so kriegt doch Antwort. Ja. Aber am 24. Tag, Vers 4 des ersten Monats, befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist Hiddekel, der babylonische Name für den Tigris. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann. Ja, ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas. Und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie die Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße, sie sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte, das war wie, ja, wie das Tosen einer Volksmenge. Ja. Kennen wir, ne? Aus Offenbarung 1. Das ist Jesus. Der verherrlichte Jesus. So wie er jetzt ist, so wie er immer war. So ein, der kommt da und zeigt sich ganz offen. In seiner Herrlichkeit, in seiner Macht und in seiner Reinheit und Schönheit. So ein, bin schon neidisch. Der Daniel hatte echt ein bemerkenswertes Leben. So ein, also er guckt da und er steht an irgendeinem Fluss auf einmal und da sieht er Jesus. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein, weil die Männer aber, die bei mir waren, die sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Also irgendwas haben die auch gespürt. Ja. Und ich blieb allein zurück und ich sah diese große Erscheinung. Und es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen, das wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Ja. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Charismatiker manchmal sagen. So. So. Hier begegnet jemand Jesus und er wird einfach nur kranker. Ja. Und müde und schwach, so dass er umfällt und nicht mehr hochkommt. So. Und auch das kenne ich. Gerade die Zeiten, wo ich Predigt vorbereite, Mittwoch, ich bin echt so schwach. Ist bestimmt bei jedem anders. Bei mir ist es halt so, ich bin am Beten und am Kämpfen und Überlegen und am Streiten mit Satan, am Streiten mit Gott, am Streiten mit mir und meinem Inneren. So, und ich bin einfach total kaputt, wenn ich aus der Predigtvorbereitung nach unten gehe. So, und dann werde ich berührt von Gott und dann kriege ich neue Kraft und sitze hier mit Kraft und rede, obwohl ich bestimmt noch müder bin als ihr alle zusammen. So, und mich runtergequält habe und hier zu sitzen, um noch zu arbeiten. So, aber sobald die Predigt vorbei ist, merke ich, dass ich wieder total zermatscht bin und einfach schwach. So, manchmal kann es schwach machen und krank machen, wenn man kurz zusammen ist. Ist auch gute Theologie, oder? So. Ich sah die große Erscheinung und es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, da sank ich in Ohnmacht auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an. Und jetzt ist er aber dreimal berührt und angesprochen. Und jede Berührung berührt einen neuen Bereich und stärkt ihn in einem besonderen Bereich. So, wir sind gleich fertig. Und siehe, eine Hand rührte mich an, sodass ich mich zitternd auf die Knie und Hände stützen konnte. Der erste Kraftschub. Die erste Berührung und was habe ich denn hier geschrieben? Naja, was auch immer. Aber die erste Berührung holt ihn aus seiner Ohnmacht raus. Aus seiner Betäubtheit. Und macht ihn klar. Im Kopf. Und er sprach zu mir, Daniel, Du vielgeliebter Mann, haben wir schon gehört, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein. Denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, da stand ich zitternd auf. Es kommt ein Wort vom Engel. Ich denke mal, das ist Gabriel wieder. Und er kann von seinen Knien auf seine Füße sich hinstellen. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, da sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deine Worte willen. Hab keine Angst, Daniel. Und fürchte dich nicht. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz auf Gott gerichtet hast, um zu verstehen, was Gott will und wer Gott ist, und dich gedemütigt hast vor deinem Gott und ihn angenommen hast als dein Gott, so von dem Tag an warst du erhört und geliebt. Ich bin gekommen um deine Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persiens, wir werden jetzt zwei Fürsten sehen von jedem Reich, ist auch ein Engel, so Satan. Satan ist ja mit einem Drittel der Engel gefallen, so die sich ihm angeschlossen haben. Im Endeffekt steht Satan hinter jedem Dämonen. Ne? Aber wir wissen auch aus der Bibel, dass jeder Götze ist ein gefallener Engel. Ne? Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen. Das ist jetzt der zweite Engel, der stärkste Engel im Reich jetzt. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist zu mir gekommen, so dass ich dort bei dem Königen von Persien entbehrlich war. Und das ist echt interessant, oder? Das heißt, die Engel kämpfen himmlisch, agieren die mit, so damit alles so passiert, wie es passieren soll, wie Gott es geplant hat. Die kämpfen gegeneinander, das wissen wir, dass die Dämonen, also die gefallenen Engel mit den Engeln Gottes ständig kämpfen um uns, unsere Seelen. Ne? Aber die sind doch mitten im Weltgeschehen dabei und kämpfen. Das siehst du zum Beispiel dann, wo der Tag kommt, wo Arthasaster sagen soll, oder wer auch immer, habe ich jetzt vergessen, ihr dürft den Tempel wieder aufbauen, ich mache das als Gesetz, Israel kriegt auch alles hier wieder und bla, so ein dass dann aber gegen die Juden wieder ein Feind auftritt, wie hieß er, Laban? Nee. Tobia? Nee, der gegen Mordechai umbringen wollte und die aller Juden. Hamann, genau. Ne? Und da ist ein geistlicher Kampf da und Satan will nicht, dass Gottes Volk geheiligt ist und gesondert ist und für sich ist, sondern wirkt gegen und auch die gefallenen Engel wirken dagegen, aber da sind auch Gabriel und Michael und wer weiß ich, wie die anderen heißen, und die kämpfen da. Für mich macht das nicht wirklich Sinn. Für mich kommt das nur so vor, als ob bei denen das genauso ist wie bei uns irgendwie. Ist nur einfach ein Gedanke, könnt mich nachher, können wir gerne drüber reden. Ich will jetzt auch keine neue Theologie aufstellen oder so, aber ich musste nur drüber nachdenken, habe auch gebetet, soll ich das sagen oder lieber nicht. Auch weil Satan, Luzifer, der stärkste aller Engel, den Gott gemacht hat, der auf Aufpasser war über alle Engel, der Fürst, wenn du es so willst, der Engel, setzt sich auf den Thron Gottes. Und ein Drittel aller Engel sagt, ja, stimmt, du bist Gott. Ne? Das ist ja eigentlich unmöglich, wenn Gott da sitzt auf dem Thron gerade, da werden ja die Engel nicht da Gott angucken und sagen, ja, stimmt, Luzifer, so, du bist Gott, nicht du. Ja. Und vielleicht ist es bei denen in ihrer Welt genauso wie bei uns, dass sie schon irgendwie einen anderen Ding haben mit Gott, aber auf der anderen Seite glauben müssen und von Gott einfach Befehle kriegen und treu sind oder auch nicht. Ja. Dadurch, dass sich ein Drittel entschieden hat gegen Gott, zeigt es ja, dass sie einen freien Willen haben und sich entscheiden können und dürfen. Ja. Von daher ist schon interessant hier, die Engel dienen uns, so dass wir Rettung finden und Gott sein Volk aufbaut. Aber gut, lesen wir noch den Rest, damit er ins Bett kommt. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei dem Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird, also den Juden. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte, die zweite Berührung, rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach. Die zweite Berührung kommt von Gott und da kommt aus seiner Sprachlosigkeit raus. Und ich kenne das, manchmal bin ich so im Kampf, in der Nachfolge, im Lauf, dass ich merke, ich werde ohnmächtig. Ich werde müde, ich bin unbeweglich, innerlich und äußerlich. Ich kann mich einfach nicht nochmal teilen. So viele Enttäuschungen in den letzten Jahren, die haben mich echt auf den Boden gebracht und mich müde gemacht, auch wo ich merke, so, es gibt so Fälle hier, ne, so ein, da hast du dich so oft investiert, so, und ich habe schon aufgegeben. So. Und es kommen neue rein und ich denke so, früher war ich viel intensiver dabei, um die zu kämpfen und werben für Christus. So, und jetzt bin ich da ermüdet. Wo ich auch stumm werde und auch vor Gott stumm werde und einfach nur noch mein Angesicht senken kann, demütig vor Gott so und sage, ich kann einfach nichts mehr rauskriegen, weil alles ist gesagt. Ich könnte mich nur noch wiederholen und wiederholen, so, aber so gucke ich stumm mit einem Stöhnen nach unten und sage alles auf der Art. Ja. Aber wer sich demütigt vor Gott, den ihn wirklich sucht und ihr kennen will, den rührt Gott an und der rührt uns mehrmals an. Und auch das sehe ich so. Gott kommt zu mir und er rührt mich an in meiner Schwachheit und ich werde ein bisschen stärker. Er holt mich aus meiner Ohnmacht wieder raus. So ein, aber ich bin trotzdem noch müde und brauche ihn. So ein, er kommt und öffnet meine Lippen. So ein, und ich habe wieder Worte, mit denen ich reden kann und kann meinen Blick erheben zu ihm. Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Siehst du, Männer können auch Wehen haben. Ja, ja, und schlimmere als ihr Frauen. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinen Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Und jetzt kommt die dritte Berührung. Da rührte mich der, welcher einen Menschen glich, nochmals an und er stärkte mich. Ja. Die dritte Berührung nimmt ihm seine Kraftlosigkeit und gibt ihm Kraft. So. Er rührt mich der an, welcher ein Menschen glich, nochmals und stärkte mich, und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und im Endeffekt ist doch das, was so gut tut, was Gott zu uns ruft. Wir kommen zu ihm in Gebeten, er berührt uns an bestimmten Stellen. Und vielleicht kommen wir nicht als Christus da raus aus unserem Gebet, sondern aber trotzdem berührt und verändert. Und doch das ist das, was mir so gut tut, was ich immer wieder hören muss, dass Gott zu mir kommt und sagt, hab keine Angst. Das hat der große Josua gebraucht, und zwar oft. Sei stark und fürchte dich nicht. Das hat der kleine Timotheus gebraucht. Ich brauche das auch ständig, dass Gott zu mir kommt und sagt, so, hab keine Angst, fürchte dich nicht, sei stark. Ich bin bei dir und ich bin mit dir. Sei stark und nicht nur einmal sei stark, sondern sei stark, ja, sei stark. Und das kann ich in der Bibel immer und immer wieder lesen, dass Gott sagt, sei stark und mutig. So. Oder wie er es hier am Anfang sagt, nimm deine Stellung ein. Sei kampfbereit. Lass dich nicht hängen und nicht gehen. Und ich brauche das, diesen Zuspruch Gottes, und den finde ich nur bei ihm. Meine Frau tritt mir höchstens in den Hintern und meckert mich voll und sagt so, ja, beweg dich mal, mach was. So, ne, aber es ist, da komme ich trotzdem aus meinem Fleisch so schwer raus, aber Gott kommt und der sagt das, fürchte dich nicht, ich bin mit dir und sei stark. Und der Friede sei mit dir, mein Friede sei mit dir, so ein, ja, sei stark. So ein, und dann berührt er mich und gibt mir eine Kraft, die nicht von mir kommt. Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun kann. So. Ja. Und als er so mit mir redete, da wurde ich gestärkt und ich sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Ja. In seiner Schwachheit kommt er zu Gott und sagt so: Ich kann dich nicht angucken, wie sollte ich mit dir reden dürfen? Und dieser große Herr sagt so: Hey, fürchte dich nicht, der Friede ist mit dir, so sehr stark. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, da kommt der Fürst von Griechenland. Ja. Ist erst 100 Jahre später, dieses Reich. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Auch interessant, dieses Buch der Wahrheit, das die Engel haben und das denen sie vorlesen, ist anscheinend auch eine Art Bibel. Irgendein Wort Gottes, irgendwas, was er ihnen gegeben hat, so damit sie wissen, wo sie dienen sollen. Und das lassen sie sich halten. Und er kommt ja und er liest das in diesem Buch vor und sagt Daniel so: Pass auf, das und das ist Gottes Wille, das sehen wir in den nächsten Wochen oder hoffentlich nicht, wenn Jesus am Sonntag kommt. So ein interessant ist, und die letzte Stelle: Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. So, auch interessant. Ja. Da ist nun Michael und Daniel, die kämpfen Hand in Hand so, gegen die ganzen Dämonen. Gegen diese ganzen gefallenen Engel. Um Daniel. Um dem Volk Israel willen. Und auch um uns. Ja. Keine Ahnung, warum die anderen, vielleicht haben die Urlaub oder sind faul. So, und könnt ihr mir noch erzählen, wenn ihr weise seid. So, und ihr habt es geschafft. So, Jesus, deine Prophetien sind wahr und du erfüllst es bis zur letzten Sekunde. Ja, bei dir steht alles fest und so wie du sagst, so ist es auch. Ich danke dir, dass die Engel für uns kämpfen und uns kennen, dass wir viel geliebt sind und ja, dass dein Volk dir wert wird. Ja, du siehst uns und wir sind müde und geschwächt und ja, vielleicht weil die Zeit immer näher rückt, so dass du kommst und achte du auf unser Herz bitte und zieh du uns, dass wir nicht abfallen, sondern dass wir bei dir bleiben, dass wir würdig befunden werden, mit entrückt zu werden. Und ich danke für deine große Gnade und so. Und ich bitte dich auch um deine Kraft. Ja, und ich bitte oft so oft um deinen Heiligen Geist und um Kraft und Weisheit von dir und hab das Gefühl, du gibst es mir gar nicht, und doch ja, sehe ich, dass du manchmal einfach stückweise gibst und genau da, in dem Moment, wo ich es brauche. Ja, bitte hilf uns, dass wir zufrieden sind, dich zu suchen und erwarten, dass du redest. Hilf da unseren Unglauben und auch unsere Faulheit und lass nicht zu, dass wir das Vergnügen mehr lieben als dich und besonders nicht in so einer Zeit. Und deine Kraft nicht vergessen und verleugnen. Ja. Und all die Sachen, die du nicht erklärst, auch wie das Reich der Engel funktioniert und was auch immer, ja, das soll mich auch nicht weiter tangieren. So. Aber ich danke dir, dass du ein Gott bist, der ja so viele Werkzeuge benutzt, um uns einfach zu retten, zu schützen. Ich danke auch den Engeln, dass sie für uns kämpfen. Sich investieren mit allem. Und diesen Eifer will ich zurückgeben. Und bitte sehr laut und rette die Menschheit, so viele wie es geht. Benutze auch uns und gib uns Weisheit, was wir machen, die Tage, bis du kommst. Und aber auch die Freiheit zu genießen, was wir genießen dürfen. Ja, und rette Günther. Ja, bitte rette seine Seele, dass er nicht verloren geht. Wenn das möglich ist überhaupt. Amen.